SRF 1. SRF 1.
Ja, die Handlung, die ist simpel. Ein Raumschiffbesatzung reist in einer fernen Zukunft zu fernen Planeten und dort fremde Lebensformen und Welten zu entdecken.
Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2200. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise, das mit seiner 400 Mann starken Besatzung 5 Jahre lang unterwegs ist, um neue Welten zu erforschen, neues Leben und neue Zivilisationen. Viele Lichtjahre von der Erde entfernt dringt die Enterprise in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat.
Star Trek, da gerade in der deutschen Version gehört, Raumschiff Enterprise wird 50 Jahre alt. Heute läuft der neue Film in den Kinos an. Darum tauchen wir im heutigen Treffpunkt ab in die Welt von Mr. Spock und Captain Kirk. Schauen, was so Figuren eigentlich mit uns selber machen, erfahren, warum die Wissenschaft eine grosse Rolle spielt in dieser Serie und in den Filmen und warum die Serien auch grossen geschichtlichen Background haben. Da haben Sie zum Beispiel gewusst, dass unter anderem der erste Kuss zwischen einem Schwarzen und einem Weissen im amerikanischen Fernsehen bei Star Trek stattgefunden hat. Star Trek im Wandel von der Zeit, dieser Stunde bei uns hier auf SRF 1 mit der Sandra Schiess.
Back and groove with mine. You gotta feel that.
neue Single von The Monkees, You Bring the Summer, um 10 Minuten ab den Zähnen. Immer noch fliegt sie über unendliche Weiten und das seit ganzen 13 Kinofilmen und gut 700 Fernsehepisoden, die Enterprise. Und ab heute ist die Enterprise wieder unterwegs im Kino. Mit den ganzen 50 Jahren auf dem Buckel, Star Trek Beyond heisst der neue Film. Und wir nehmen den Film und die Zahl 50 zum Anlass, um in dieser Stunde Treffpunkte mal genauer auf die Faszination Star Trek einzugehen. Machen wir das mit dem freischaffenden Filmjournalist, dem George Wirsch, und dem Literaturwissenschaftler, dem Professor Philipp Tyson. Auf ihrem Flug durch die ganzen Jahrzehnte hat die Enterprise eine Haufen gesellschaftliche Entwicklungen gespiegelt. Das sieht man ganz gut am Beispiel vom Kommunikator. Eine Art Weltraumhandy. Wir hören hier gerade mal kurz in so eine Telefon rein.
Kirk hier. Captain, ich habe gerade eine neue Messung gemacht.
Die Kreatur ist ja ganz in der Nähe. Ich berechne den genauen Standpunkt.
Das ist nicht nötig, Mr. Spock. Ich weiß genau, wo die Kreatur ist. Wo ist sie, Captain? Hier, direkt vor mir.
Ja, George Wirsch, da hat Star Trek's Klapphandy schon 30 Jahre früher gehabt als wir in der realen Welt. Reine Fantasie war es einmal?
Nein, es gibt natürlich auch normale Walkie-Talkies und natürlich über die riesigen Distanzen, die da funken, da muss man allgemein verstehen, dass Star Trek ist ein Kind von einer Zeit, wo, sagen wir mal, auch die Relativitätstheorie vom Einstein quasi ein bisschen zum Populärgut gehört hat. Und in dem Moment ist es natürlich wahnsinnig spannend, immer mit Zeit und Raum zu spielen. Und das hat Star Trek systematisch gemacht, weil eben man ist in unglaublichen Geschwindigkeiten unterwegs und in fernen Galaxien. Und da ist der Kommunikator eins von vielen Beispielen, wo ein bisschen technisch Mögliche, vielleicht auch philosophisch, fast grenzwertige, geht ausloten, einfach weil es mal durchdenkt, was vielleicht eines Tages mal wird möglich sein. Das Ganze spielt ja im 22. oder 23. Jahrhundert.
Philipp Tyson, aber es ist schon erstaunlich, das Klapphandy hat sehr viel Ähnlichkeit mit unseren heutigen Smartphones.
Mal. Es ist ja so, dass die, man würde sagen, natürlich die Industrie in dieser Zeit ist auch interessiert an Fiktionen, an Science Fiction, und sie fängt natürlich auch an, sich da zu inspirieren. Und sie nimmt natürlich vom Design her zum Beispiel, also Star Trek war ja eine Serie gewesen, die extrem viel auf Design gesetzt hat, und George hat vorher im Vorgespräch auch schon gesagt, aufs Industriedesign setzt. So, da ist man natürlich sehr nah dran, zu sagen, hey, die haben ein lästiges Gerät da erfunden, und jetzt fangen wir an nachzubauen, die Funktion ist klar, brauchen wir auch im Alltag eigentlich. Und da hat es aber noch ein bisschen gedauert, bis wir es hätten auch gehabt.
Es hat auch 1988 in einem Film sogenannte Spracherkennungssystem gegeben, wie bei unseren heutigen Smartphones. Sie haben schon dort fast gleich gut funktioniert wie bei uns heute.
Computer feststellen, was das für ein Objekt ist, das der Enterprise folgt.
Bitte Anweisung wiederholen.
Also, wahrscheinlich sind das so gut, oder? Also, das hat man auch schon gekannt. Sie befassen sich, Philipp Tyson, mit außerirdischem Leben, literarisch gesehen, von der literarischen Seite. Weil es ist für Sie denn die beste Erfindung, wenn Sie so in die Star Trek-Filme hineinschauen, jetzt abgesehen mal von dem Spracherkennungssystem vom Handy?
Ja, also Erfindung, die Erfindung in der Serie, natürlich die wichtigste und beste ist natürlich immer das, was wir noch nicht haben, nämlich ein Swap. Das heisst, ich kann mich ein Beamen, könnte man nicht Swap, ein Beamen meine ich natürlich. Das heisst, ich kann mich in einen Raum stellen und kann mich dann auf einem fremden Planeten runterfahren, ohne dass ich quasi muss mit einem Schiff dort runtergehen, sondern ich bin dann einfach dort. Die Geschichte dahinter ist interessant, weil sie nicht das Budget gehabt, um die Landungen zu filmen, sondern sie müssen irgendeine Technik erfinden, wo sie quasi die einfach können in eine andere Landschaft rein tun. Und das haben sie dann gemacht. Und das ist natürlich die Faszination eigentlich, ich kann mich durch den Raum fortbewegen, ohne Fortbewegungsmittel eigentlich.
Da sind wir aber doch mal ein bisschen davon entfernt, würde ich sagen, in der heutigen Zeit.
Es ist auf jeden Fall so, Teleportation ist tatsächlich erforscht worden. Also es hat Leute gegeben, die sich ernsthaft überlegt haben, geht das nicht irgendwie, dass man sich entmaterialisiert und wieder materialisiert an einem anderen Ort, dass man das eben auch aufgrund von der Relativitätstheorie von Einstein eventuell eines Tages könnte schaffen. Also es ist in der Forschung durchaus ein Thema gewesen, das mit dem Beamen. Das ist nicht einfach so erfunden worden von dieser Serie, sondern man hat darüber geredet. Es gibt auch einen Horrorfilm, namens «Die Fliege», wo das einer probiert. Mhm. Und dann ist er Fliege mit in dieser Kamera und er kommt nachher auf der anderen Seite raus mit einem Kopf von einer Fliege. Es war wirklich auch ein Thema in der Forschung.
Hat es einmal die Wissenschaft schon an so Sachen geforscht oder hat die Forschung auch vom Film abgeschaut? Inwiefern hat das einen Zusammenhang alles zusammen? Ist das nur wirklich Fantasie gewesen?
Nein, also George hat es eben schon gesagt. Es gibt natürlich Interaktion und das betrifft nicht nur Star Trek, sondern die ganze Zeit, eigentlich 50er, 60er, gibt es eigentlich eine sehr enge Verbindung zwischen Fiktion und Weltraumforschung im Fall schon, aber auch Technologie. Das gibt es schon. Und natürlich ich kann nur mal sagen, die Leute, die zum Beispiel die Mars- und Venus-Programme gefahren haben in den 50er, 60er, die haben alle Science-Fiction gelesen und die haben da ihre Inspirationen her gehabt. Und auf der anderen Seite war es so, dass Science-Fiction-Autoren auch die Programme eben mitgeschrieben haben. Also Isaac Asimov zum Beispiel und Arthur C. Clarke sind wichtige Funktionen gehabt bei solchen Programmen. Also da gibt es schon direkte Verbindungen auch.
Was unterscheidet denn Technik von Star Trek-Filmen mit anderen Science-Fiction-Filmen? Ist da Star Trek immer voraus gewesen, oder gibt es da durchaus auch andere, die mithalten
können? Ich denke, das Eigenartige an Star Trek ist auch im Verlauf der Jahrzehnte, wie es sich entwickelt hat, ist eben die wahnsinnige Breite von dem Ganzen. Also eben, es hat ja nachher noch Spin-off-Serien gegeben in den 80ern und ich glaube, das ist, was Star Trek vor allem kennzeichnet ist, dass es wirklich auch eben ein Spiel ist mit Raum und Zeit und Paralleluniversen und allenfalls eben Zeitsprünge, die möglich sind da drin und wie man zum Teil auch die Logik austricksen kann. Die ganzen philosophischen Sachen sind, glaube ich, ein eigentümliches Merkmal von Star Trek, wo andere Science-Fiction-Filme, die sich schlicht am Technologischen nur orientiert haben, so nicht bietet, aber wo Star Trek drin hat. Also das ganze Weiterdenken von Raum und Zeit.
Das damals Gründer, Gene Roddenberry, der hat sich ja von einem Physikstudenten beraten lassen für den Film, gerade auch schon bei dem ersten Film. Ist das auch so ein bisschen das gewesen, wenn man heute zurückschaut und weiss, dass er das gemacht hat, was das Ganze ja so interessant macht, dass es eben doch auch sehr viel mit Forschung und Wissenschaft zu tun hat, was noch an dem ist, was wir heute haben?
Ja, also das auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber natürlich auch, das hat der Serie auch so eine eigene Seriosität gegeben und unter den Fans, die Serie hat, es hat eine Masse von Fans, es gibt eigentlich so einen Prototyp vom Star Trek Fan, ist das natürlich eine ganz, ganz wichtige Geschichte gewesen, dass die Sachen, die man da sagt, dass die irgendwo plausibel sind und dass man die kann erklären und dass es nicht einfach, man hat das jetzt ausdeicht, sondern wir haben quasi gerechnet und da kann man sagen, das verhebt noch unter bestimmten Bedingungen.
50 Jahre Star Trek. Was Star Trek das erste Mal über den Bildschirm geflimmert ist, ist in den USA 3 Jahre vorher der Präsident John F. Kennedy verschossen worden. Was die geschichtlichen Ereignisse mit Star Trek zu tun haben, über das reden wir gerade mit unseren beiden Gästen, dem Filmjournalist George Wirsch und dem Literaturwissenschaftler Philipp jetzt habe ich noch mal sagen, wie ist Philipp Tyson. Und ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber es gibt auch Musik von einem der wichtigsten Star Trek-Protagonisten, William Shatner. Und da hören wir doch einmal rein. Das Lied heisst Has Been. Has Been.
Has Been. You talking to me? You talking to me? You calling me? Has been? What'd you say your name is?
Jack.
Never done Jack.
Glad to meet you. Who's your friend?
Dick. Don't say Dick.
What do you know? And you, friend, what's your handle?
Don. Two thumbs down.
Riding on their own chairs, they dream of wealth and fame. Nintendo is their game. Never done Jack and two thumbs down. And psychic, don't say Dick. We'll laugh at others' failures, though they have not done shit.
I've heard of you. The ready-made, connecting with the ever-ready. Yeah, never was talking about, still trying. I got it, forever bitter, gossiping about never say die. May I inquire what you've been doing, Mr.
Jack?
Never done Jack.
And you, partner, what's the news of the world, Dick?
I don't say Dick.
Don, of all the people, you must be the tattler.
Two thumbs up!
What are you afraid of? Failure. So am I.
Has been. Has been.
Has been implies failure.
Has
not
been.
So. Has been's history. Has been.
Has been.
Was. Has been. Might again.
That I will fall in love with someone else. I guess I'm wasting time, but I've got to clear my mind. I don't know why I love you, but I do. No, I don't know why I love you, but I do.
I don't know why I love you, but I do. I don't know why I cry so, but I do.
I guess I'm wasting time, but I've got to clear my mind. I don't know why I love you, but I do. No, I don't know why I love you, but I do.
Mit dem Tom Jones wird es gerade 6:56. Verkehrsinfo SRF, Vorsicht in der Region Aargau-Solothurn auf der A1 Richtung Zürich. Zwischen Herkingen und Gunzgen Süd besteht Gefahr durch Pneuteile auf der Fahrbahn. Seit 50 Jahren fesseln Star Trek-Fans Geschichten rund ums Raumschiff Enterprise im neuesten Star Trek-Streifen, wo ab heute in den Kinos läuft mit dem Namen Star Trek Beyond. Gibt es ein paar neue Zutaten. Und zwar Frauen geben dort Kommandos. An Bord ist jetzt auch ein Homosexueller. Und unter den straffen Raumanzügen treibt man heute Sixpack statt Büchle, wenn man das so ein bisschen vergleicht. Generell hat Star Trek immer viel auch mit den geschichtlichen Ereignissen in den letzten 50 Jahre zu tun hatte. Im Februar 1965, wo der erste Pilotfilm im Raum gestanden ist, haben die Verantwortlichen von NBC gesagt, nein, Das zeigen wir nicht. Zu diesem Zeitpunkt war der Kalte Krieg auf dem Höhepunkt. Die Frauenbewegung kann man fast sagen, noch in der Steinzeit. Niemand hat so recht wollen an eine Zukunft mit Gleichberechtigung zwischen Nationen, Kulturen und Geschlechtern glauben. Mit unseren beiden Gästen heute am Vormittag werden wir die Hintergründe ein bisschen genauer anschauen von Star Trek mit dem Filmjournalisten George Wirsch und dem Literaturwissenschaftler Philipp Tyson. Gleichberechtigung zwischen Nationen, Kulturen, Geschlechtern aufgegriffen mit einem Film wie Star Trek ist aber, glaube ich, auch schlussendlich schon schwierig die Idee vom 45-jährigen Air Force-Pilot und Star Trek-Vater Gene Roddenberry.
Genau, er hatte eine gesellschaftliche Vision gehabt. Das war eine, die man in dieser Zeit hat können haben. Nämlich eben, man glaubt an die Verbrüderung von allen Rassen und so weiter und so fort. Man muss aber auch verstehen, das ist eben in einer Zeit vom wirtschaftlichen Aufschwung einerseits, wo man eben nach dem Zweiten Weltkrieg wieder Frieden erlebt, geniesst, wo man Geld hat und wo man sich solche Projekte im Kopf zumindest kann leisten. Aber das Ganze hat noch nicht dem Zeitgeist entsprochen. Also Kommunisten sind zu dieser Zeit noch verfolgt worden. Und wenn man sieht, wie egalitär, wie integrativ das die Serie Star Trek ist, ist das eigentlich noch ein ziemlich gewagtes Projekt für Mitte 60er und ist damals eben, wie gesagt, auf gewisse Hindernisse gestoßen bei den Fernsehsendern und wirklich beliebt worden eigentlich dann erst anhand von Zweitausstrahlung in den 70er, weil nachher mit der 68er-Bewegung, mit den Hippies etc. ist das Ganze auf offene Ohren gestoßen und hat sich dann wirklich zu dem entwickelt, was es heute ist, eben zu dieser quasi Volksbewegung mit Fans, die an Conventions gehen und wo die Utopie auch gerne würden leben.
Auf das kommen wir auf jeden Fall noch zurück, auf die Charaktere übrigens von den Schauspielern und natürlich eben auch also im Film auch und natürlich auch von den Leuten, die das zum Teil auch leben. Ich würde zuerst noch beim Geschichtlichen bleiben. Es war auch dort Zeit gewesen, am Anfang, wo die ersten ausgestrahlt worden sind, wo Amerika und Russland ein Space Race sich geliefert haben, also ein Rennen zum Weltall. Das heisst, der Star Trek-Gründer, der Gene Roddenberry, hat mit Absicht auch so die gemischte Mannschaft ins All geschickt.
Ja, also das hat natürlich schon den Hintergrund, dass die Befürchtung da ist, dass wer letztendlich das Weltall von den zwei Mächten an sich reist, damit auch natürlich militärisch den anderen überflügelt und auch ja, der Vernichtung kann aussetzen kann. In dem Moment, wo man halt gemischte Teams hat, dann ist eigentlich klar, dann ist die Mission eine andere. Und dann, deswegen wandelt sich das ja um, dass man sagt, es geht eigentlich überhaupt gar nicht darum, wer kontrolliert jetzt da den Planeten, sondern es geht eigentlich darum, was kann die Menschheit eigentlich aus dem All noch ausrichten. Sie muss erstmal entdecken und sie steht natürlich wieder im größeren Zusammenhang, nämlich man könnte sagen, so eine Planeten-UNO hat es und da muss man sich beteiligen. Also es geht eigentlich immer um Verknüpfungen, Verbrüderungen, ja, man könnte auch sagen, Demokratisierung vom Weltall und auch ja, mit Blick darauf, wie können sich verschiedene Kulturen, Minderheiten mit ihren Eigenarten anpassen, anschliessen, wie kann man sie verstehen, wie kann man mit ihnen kommunizieren. Und aus meiner Sicht ist eigentlich das Interessanteste bei diesen ganzen Geschichten, wie baut man denn auch Spannung auf, eigentlich, wenn eigentlich alles harmonisch sein sollte. Und dann ist natürlich klar, man braucht einen Finden. Und wie die Finden gemacht sind, was die auszeichnet, wenn sie auch eigentlich nur andere Kulturen sind, das ist noch ja, eine sehr interessante Angelegenheit.
Planeten-UNO, finde ich einen sehr schönen Ausdruck. Ich kann ja vielleicht auch mal kurz sagen, es hat eine schwarze Kommunikationsoffizierin gegeben, einen schottischen Ingenieur, einen asiatischen Steuermann. Ab der zweiten Staffel ist es, glaube ich, dann auch ein russischer Navigator gewesen. Habe ich etwas vergessen, was noch wichtig wäre?
Aber jetzt ist auch noch ein Homosexueller mit an Bord.
Das stimmt, der neue Film, ja.
Nein, das ist es mehr oder weniger. Es ist wirklich durchexemplifiziert, quasi wie eine gemischte Truppe aussieht. Also es sind ja schon fast Stereotypen, aber und damit sind wir jetzt eigentlich schon ein bisschen bei den Charakteren, wie die Crew zusammengesetzt ist. Eben, das ist quasi eben schon ein Weltenverbund, sozusagen. Also fast jede eben, Weltmacht ist irgendwie vertreten auf eine Art und das gehört eben auch zum Konzept. Also es spielt in der Zukunft, es ist eine Utopie, alle Rassen kommen miteinander aus. Der Philipp Tyson hat es gesagt, es sind wenig Bösewicht rum. Wenn sie rum sind, haben sie einen ganz klaren Hintergrund, der nicht macht, dass es in dem Sinn einfach gut, es geht nie einfach gut gegen böse. Das ist in Star Trek so gut wie nie der Fall. Fast nie. Und interessant ist eben vielmehr, dass es anderweitig zu Spannung kommt. Auch das hat der Philipp Tyson schon gesagt. Es können Naturkatastrophen sein, es können auch Missverständnisse sein, es können technologische Pannen sein. Da kann allerlei passieren. Und die Reaktion darauf, wenn man nachher die Spannung aufbaut, ist im Grunde genommen Einerseits einmal die, dass man wahnsinnig viel über die Probleme redet, weil das Budget ist limitiert bei einer Fernsehserie. Man kann die ganzen Katastrophen, die die treffen, nicht zeigen. Also werden sie ständig mit Worten aufgebaut. Zum Beispiel, du hast genau noch 10 Sekunden, um das Ventil zu schliessen oder wir fliegen in die Luft und so weiter. Und da wird geredet und geredet und geredet und geredet. Und das ist auch etwas, was der Charme eigentlich von dem Star Trek ausmacht, wie man das alles über Verbal, eben über Kommunikation rausholt und wie ein ganz zentrales Element in diesem Spannungsaufbau immer die Entscheidungsfindung ist. Also, sagt jemand ja oder nein, weil es ist ja gleich, es ist föderalistisch aufgebaut, es sind Vorgesetzte und Untergebene, aber gehorcht man einem Befehl oder gehorcht man ihm nicht? All das sind immer die Spannungsmomente von Star Trek.
Und es gibt auch romantische Momente, bewusste romantische Momente, denn es wird in einer Folge von Star Trek, wobei ganz so romantisch ist es ja nicht, es wird dann der Captain Kirk ja geküsst von einer Schwarzen und das ist dann der erste Kuss auch in der amerikanischen Fernsehgeschichte zwischen einer Schwarzen und einem Weißen und da hat er, glaube ich, auch ziemlich Reaktionen ausgelöst.
Ja, also das weiss der Charles natürlich ein bisschen besser, also es hat in Amerika natürlich Sender gehabt, wo das nicht wollen zeigen, also wo die Folge dann wollen rausnehmen. Das Interessante ist natürlich noch das Setting eigentlich, weil in der Folge, wo das dann passiert, das ist keine romantische Szene. Also die verlieben sich nicht ineinander und küssen sich dann, wie man das dann gerne hätte.
Die mühen das.
Die werden gezwungen. Und zwar wirklich vor einer fremden Macht gezwungen, das zu tun eigentlich. Und das ist natürlich schon die Frage, wer könnte das sein? Gerade wenn man davon ausgeht, dass da eigentlich immer versucht hat, gesellschaftliche Verhältnisse auch zu spiegeln. Da kann man sich schon fragen, also wer hat eigentlich so die Macht über den Eros, wer hat die Macht über die Liebe und wer kann zwei Leute dazu zwingen, das zu tun und gerade wie es ein Akt ist, der gesellschaftspolitisch eigentlich nicht, kann man sagen, gegeben ist, aber aus heutiger Sicht natürlich notwendig ist, das so zu zeigen. Und das ist wirklich eine ganz vertragte Situation dort.
Ja. 50 Jahre Star Trek. Heute kommt der neueste Film ins Kino. Läuft ab heute in der Schweiz, Star Trek Beyond. Wir reden darum heute im heutigen Treffpunkt ein bisschen intensiver über die Serie, Fernsehserie, über die Filme, die es gegeben hat, 13 an der Zahl. Und wir schauen uns die Charaktere an vom Film, gerade in ein paar Minuten, hier auf SRF 1. Verkehrsinfo SRF von 10.32 Uhr im Tessin auf der A2 Richtung Chiasso ab dem Dosso di Taverne-Tunnel bis Mendrisio. Stau um mindestens 40 Minuten Zeitverlust. Die Einfahrt Melide ist gesperrt. Und der San Salvatore-Tunnel wird aus Sicherheitsgründen jeweils kurzfristig gesperrt. Weiter auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthard-Tunnel Richtung Süden zwischen Wassen und Göschenen 2 Kilometer Stau und knapp 30 Minuten Wartezeit. Und in der Westschweiz auf der A1 Richtung Genf zwischen Villars-Saint-Croix und Aiguillon Stau und rund 15 Minuten Zeitverlust nach einem Unfall. Ja, jetzt gibt es Musik, die indirekt auch mit Star Trek zu tun hat. George, wirst du, sie haben uns auf den Titel gelüpft, der bei mir gerade «Ja, stimmt ja» ausgelöst hat.
99 Luftballons von der Nina. Und was das mit Star Trek zu tun hat, würde ich sagen, wir verraten es nicht, sondern wir lassen die Leute auch mal aufmerksam hören.
Das sowas von sowas kommt.
Mit 99 Luftballons hier auf SRF 1. Und wir haben vor diesem Lied gesagt, wir reden heute über den 50. Jubiläumstag, respektive Jubiläumsjahr von Star Trek. Und wir haben vorhin gesagt, Nena singt auch hier ein bisschen von Star Trek. George Wirsch, Filmjournalist, Sie haben uns auf den Titel gelüpft, weil?
Weil ganz einfach der Captain Kirk dort drin vorkommt, beziehungsweise...
Genau.
Das ist es.
Und das ist ja erstaunlich. Jeder, der denn das hört, der denkt wahrscheinlich gerade auch automatisch an den Film.
Klar, man hat gerade William Shatner vor sich, weil das einfach dermaßen ein breites Phänomen ist oder war, zumindest in der Zeit, wo Nena diesen Song rausgebracht hat, ist das einfach auch durch am Fernsehen gelaufen. Und die Leute haben unmittelbar natürlich können vorstellen, was Piloten sind, die sich für den Captain Kirk halten. Weil der Captain Kirk, und damit sind wir eigentlich schon in der Charakterisierung von der Figur, ist impulsiv, er ist ein Draufgänger. Und das kommt natürlich auch im Song kurz zur Geltung.
Und über die Charaktere unter anderem von Captain Kirk, aber natürlich auch von Mrs. Spock, reden wir gerade im heutigen Treffpunkt nach der Vanessa Williams. 8 Minuten ab 11:30 ist es.
Sometimes the snow comes down in June. Sometimes the sun goes round the moon. I see the passion in your eyes. Sometimes it's all a big surprise. 'Cause there was a time when all I did was wish you'd tell me this was love. It's not the way I hoped or how I planned, but somehow it's enough. And now we're standing.
When I thought a chance had passed, you go and say.
noch 18 Minuten, dann ist es 11. Star Trek wird 50. Heute kommt ein neuer Film in die Schweizer Kinos. Als Star Trek das erste Mal über den Bildschirm geflimmert ist, ist in den USA 3 Jahre vorher der Präsident Kennedy erschossen worden. Schwarze haben um Gleichberechtigung gekämpft und Vietnam hat den Krieg gehütet. Frankreich hat auf dem Aurora-Atoll Atomwaffen getestet. Und das ist auch noch interessant, in der Schweiz hat der Kanton Basel-Stadt das Frauenstimmrecht eingeführt. Alles Sachen, die im Film geschichtlich auch immer, wir haben das vorne kurz besprochen, Hintergrund hatten, jetzt nicht auf Basel-Stadt bezogen, aber durchaus auf das Frauenstimmrecht und auf Gleichberechtigungen. Wir werfen unseren Blick jetzt auf die verschiedenen Charaktere bei Star Trek und hier vielleicht gerade auch auf einen der bekanntesten, der Vulkanier, der Mr. Spock. Der ist in einer ersten Pilotsendung von NBC abgelehnt worden, weil seine äußere Erscheinung zu fest satanisch gewirkt hat. Man hat das Gefühl gehabt, dass man bei dieser Figur religiöse Zuschauer in ihrem Glauben wurde verletzt. Philip Tyson, Literaturwissenschaftler, der sich mit außerirdischen Vorstellungen auch auseinandersetzt und das wissenschaftlich. Warum hat man ihn doch in die Besatzung aufgenommen?
Also nein, zum einen ist natürlich Leonard Nimoy ein ganz toller Schauspieler. Das hat man mit der Außerirdischen wenig zu tun und um den kommt man nicht herum. Aber die Rolle und die Figur hat natürlich sehr exakt dem entsprochen, was man sich von Außerirdischen hat vorgestellt lang, nämlich dass das, also von bestimmter Art von Außerirdischen, nämlich dass das im Fall noch Wesen könnte sein, wo sehr stark auf Logik gehen. Also das ist ein extrem rationaler, entemotionalisierter Mensch. Das heisst, dem sind Glück ist, wenn es logisch ist. Und das, so einen Charakter zu implementieren, das war wichtig für die Serie, weil das also er hat eine wichtige Funktion natürlich im Team. Und gleichzeitig wird aber auch gezeigt, das ist eine Art von Rationalität, die wir eben nicht haben. Das haben wir nicht. Das muss man eben durch immer aussuchen. So etwas.
Und sind in der Science-Fiction-Literatur die Außerirdischen nicht sowieso immer die Bösen gewesen?
Nein, gar nicht. Das hat erst angefangen, eigentlich Ende vom 19. Jahrhundert mit dem Asianer, also mit H.G. Wells, War of the Worlds und diesen Geschichten. Also lange waren eigentlich Außerirdische die gewesen, von denen man sich etwas versprochen hat. Die haben besser höhere Moralität, also leben sittlicher, wenn sie weiter von der Sonne weg sind. Also die Marsianer zum Beispiel waren sehr sittliche Wesen gewesen. Wir haben von denen können alles lernen, technologisch überlegen und höherstehend eigentlich. Also das sind Wesen gewesen. Es hat sich gelohnt, mit denen Kontakt aufzunehmen, könnte man sagen.
George Wirsch, Filmjournalist. Ein wichtiger, weiterer Charakter ist natürlich der Captain Kirk. Warum ist der so wichtig in diesem Film? Natürlich hat er Hauptrolle trotzdem.
Also er ist am nächsten am klassischen amerikanischen Held. Er sieht auch so aus. Also er ist im Grunde genommen das Element von Star Trek, wo aus älteren Fiktionen 1:1 übernommen worden ist. Ein Held wie ein Cowboy, eben, der auch zum Teil ein bisschen Probleme hat mit der Autorität, der seine Meinung durchsteuert, der auf seine Vernunft hört und nicht immer auf das, was man ihm befindet. Und das macht eben auch, dass er das totale Gegenstück ist vom Mr. Spock, der alles rational und logisch durchdenkt. Das sind zwei Figuren, die ganz unterschiedlich funktionieren in ihrer Entscheidungsfindung. Und das macht nachher auch das ganze Salz in der Suppe aus, dass man nie genau weiss, bleibt denn das wirklich hundertprozentig so? Oder kann nicht einmal sein, dass der Captain Kirk einfach nur folgt und macht, was man ihm sagt? Kann auch mal in einer Folge passieren. Oder könnte es auch mal bei Mr. Spock sein, dass er zumal doch noch irgendwo Emotionen zeigt? Manchmal ist das Spiel ganz subtil mit den ursprünglichen Stereotypen vom impulsiven Draufgänger und von dem, der sich auch von nichts beeindruckt. Der Mr. Spock ist jemand, der kann irgendwie in den schlimmsten Situationen, ohne zu überreagieren, das einfach nur faszinierend finden und sich aufzuregen. Und das machen dann eben alle anderen, die umherrennen. Der Mr. Spock muss das nicht.
Jetzt kennen die meisten von uns wahrscheinlich die Figuren aus Star Trek, auch wenn sie selber noch nie den Film gesehen haben. Man weiss, bei Mr. Spock Dora zum Beispiel, oder sonst sieht man die Kreaturen ein bisschen vor sich. Was sind für Leute, die noch nie Star Trek gesehen haben, was sind da für Charaktere noch wichtig? Und man kann sagen, doch, die haben einen wichtigen Bezug zu uns.
Ja, also natürlich, ich habe es vorhin schon angesprochen, die Finden, die sie haben, sind natürlich wahnsinnig interessant. Also die bekannteste findliche Rasse sind ja die Klingonen. Das kennt man meistens auch noch, wenn man die Serie nicht kennt. Weil
es gibt auch klingonische Sprache, genau, sogar, oder, Sprache, wo Leute schwätzen. Ja.
Genau, die Klingonen behaupten auch, dass Shakespeare eigentlich klingonisch im Original ist und zitieren die ganze Zeit Shakespeare. Das ist deswegen interessant, weil das ja eigentlich gesellschaftliches Paradigma ist, wo nicht mit dem, könnte sagen, demokratischen, pluralistischen übereinstimmt, sondern es ist eine kriegerische, ganz klar totalitäre Zivilisation. Man hat stark Anwandlung natürlich an die Nazis auch gehabt. Sie haben natürlich ein sehr interessantes Aussehen und sie werden, zum Teil werden sie auch integriert. Also es gibt Klingonen, die dann mit den anderen, mit den Star Trek-Leuten zusammenarbeiten, mit der Enterprise-Besetzung. Und sie sind natürlich so ein, auch so ein Running Gag, weil immer wenn eigentlich ihnen der Autoren nicht mehr eingefallen ist, dann ist es, kommen die, ja, die Käben da schon wieder. Also es ist immer einmal kommen sie, dann haben wir wieder die Handlung fortführen.
Es gibt ja ganze Fangemeinschaften, ja. Leute, die sich sehr, sehr stark mit Star Trek identifizieren. Was gibt Ihnen denn Star Trek oder auch den Gedanken an das Außerirdische, was wir vielleicht so nicht so ganz infiziert sind, nicht so können nachvollziehen?
Ich glaube, es ist weniger der Gedanke an das Außerirdische, sondern einfach wie eine Gemeinschaft vorgelebt wird. Weil das Ganze so integrativ ist, eben weil alle Rassen zugehörig sind in dieser Crew, ist es einfach für Zuschauerinnen und Zuschauer, sich zugehörig zu fühlen und sich wünschen, man hätte auch die Kleider an und man wäre auch mit denen in dem Raumschiff, ganz einfach, weil es vorgelebt ist, wie man sich zivilisatorisch gut kann verständigen, wie man Konflikte löst. Und das macht nachher, dass man sich als Zuschauerin oder Zuschauer sehr stark mit dem auch anfängt zu identifizieren und man übernimmt gewisse Verhaltensregeln, die vorgelebt werden in dem Star Trek. Es ist im Grunde genommen, wie jede Utopie, ist immer auch die Suggestion da, man würde eigentlich Zuschauer am liebsten einladen in die Welt, dass sie sich auch so können verständigen können, wie die das hier machen. Und weil das so vorgelebt ist, glaube ich, wird es auch gerne nachgelebt.
Ja, ich weiss nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Star Trek Community, das Fantum, was auch sehr stark übrigens mit dem Phänotyp vom Nerd verschmolzen ist, ganz früh schon, das zeichnet sich natürlich dadurch aus, dass so die Vorstellung von einem selber, die Potenz, die man hat, sehr stark an der Gesellschaft liegt, die wir heute haben. Also, Josh hat es gerade gesagt, die Potenz zeigt sich dadurch, ich kann ganz weit weg kommunizieren, ich kann überall Nachrichten her schicken, ich kann, das sind natürlich die Spiele, der eine kann es orten, wo ist das Wesen auf dem Planeten und der andere ist dann da und holt es ab oder trifft es dann. Also die Vernetzung und die Macht zu kommunizieren und sich durch den Raum zu bewegen, das ist quasi das die Faszination gewesen. Das ist natürlich, muss man sagen, eine Vorstellung gewesen, die ist in den 60er sind wir noch weiter vorweg. Heute sind wir eigentlich, könnte man sagen, vom Bewusstsein da, wo die Enterprise in den 60er schon war.
Faszination Star Trek. 50 Jahre gibt es die Serie und natürlich auch der Film. Heute kommt der neueste Streifen ins Kino. Wie ist eigentlich Science Fiction entstanden? Wo liegt der Ursprung? Da kann ich Ihnen jetzt schon vorwegnehmen. Da gehen wir ganz weit zurück. Das schauen wir uns noch genauer an. Gerade nach Musik von Mr. Spock übrigens, von Leonard Nimoy. Highly Illogical.
From far beyond the galaxies, I've journeyed to this place to study the behavior patterns of the human race. And I find them highly illogical. Girl meets boy. They fall in love. She says he's everything she's dreamed of. But when they get married, before he's aware, she changes his habits, the way he combs his hair. She changes him to someone he's never been, and then complains he's not like other men. Now really, I find this most illogical. Take the case of your automobiles. Greatest invention since man discovered wheels. Hydromatic overdrive, floor on the floor. Push-button windows, push-button doors. Double-barrel carburetors rush you any place, but you never can find a parking space. Highly illogical. Take the case of modern man. He works all his life, gives it all he can, saves all his money, works overtime, pinches every penny, banks every dime. All he can think about is money, but you know that he can't take it with him where he's going to go. Now I find that fascinatingly illogical. Now is the time to journey home to tell of what I've learned. My people, I believe, have every right to be concerned.
For in spite of computers and advanced psychology, behavior patterns are still a mystery. I predict the future of this earthly human race is that having made a mess of Earth, they'll move to outer space. Well, there goes the neighborhood. Totally, completely, absolutely, irrevocably, highly, illogical.
Der Mr. Spock alias Leonard Nimoy, highly illogical. Ab heute ist Enterprise wieder unterwegs im Kino mit 50 Jahren auf dem Buckel. Star Trek Beyond heisst der neue Film. Wir haben darum den Treffpunkt zum Anlass genommen, näher auf die Serie und den Film einzugehen. Aus geschichtlicher Sicht auch, wir haben Charaktere angeschaut. Und wenn jetzt etwas noch wissen, zusammen mit unseren beiden Gästen heute Morgen, George Wirsch, Filmjournalist, und Philipp Tyson, Literaturwissenschaftler. Wie ist denn das eigentlich mit dieser ganzen Science-Fiction? Wann gibt es das eigentlich, Philipp Tyson?
Das ist eine schwierige Frage, wenn man fragt. Jeder, den man fragt, gibt eine andere Antwort. Also, ich würde sagen, das, was wir jetzt in dem Kontext da verstehen, also das heisst Science Fiction im Sinne von Weltallreisen zum Beispiel, das wäre etwas, wo man würde sagen, das gibt es schon im 17. Jahrhundert, hat man das schon. Das ist nicht, ist keine Erfindung von unserer Zeit, vom 20. Das gibt es schon seit 1600, würde man sagen, so etwas.
Wie hat dort Science Fiction ausgesehen, sagen wir?
Naja, man hat dann schon einfach gesagt, man träumt, man wird auf den Mond entführt und dann trifft man da Wesen. Und man hat dann aber den Mond nicht einfach fantasiert, sondern man hat ihn so beschrieben, wie man ihn quasi als Astronom sich vorgestellt hat, von der Erde aus.
Schon schwierig, wenn ich dann im Kino das erste Mal Science Fiction gezeigt wurde. Ist das auch mit Star Trek gewesen?
Nein, absolut nicht. Schon in den Stummfilmen sind Roboter rumgelaufen. Also das ist eigentlich mit dem Entstehen von der Filmkunst sind auch schon erste solche Sachen reingekommen. Also der Anfang vom Film ist im Grunde genommen sehr schnell einmal auch schon richtig Genre gegangen. Es sind zum Beispiel, also ich denke jetzt an Frankreich, wo ja Brüder Lumière und so weiter gefilmt haben, sind sehr stark einfach auch Sachen aus der Zeitung, was Zeitungen geschrieben haben, ist man nachher filmen mit den ersten Kameras und das können so Räubergeschichten sein auch und in Amerika natürlich Western und Science Fiction ist sehr schnell dazu gekommen, weil der Film ist ja dann auch gerade ein neues Medium gewesen und ergo hat man sich für alles interessiert, die ersten Autos, also muss man schnell rumfahren und Autoverfolgungssachen machen. Der Film ist immer gerade dort, wo die Technik auch ist und darum ist auch Science Fiction sehr früh in die Filmgeschichte reingekommen.
Wieso interessiert sich ein Literaturwissenschaftler für Science Fiction?
Ja, also nicht, weil er ein Nerd ist oder weil er schon immer Science Fiction gelesen hat, sondern weil er denkt, dass dort wichtige literarische Verfahren und Vorstellungen und Konzepte zu finden sind, die sich ganz ohne Probleme neben Goethe oder Kleist oder Gottfried Keller oder Gotthelf lesen.
Also das heisst, es hat sich dann auch ein bisschen so entwickelt in so einer Richtung. Ja. Sie tun sich ja mit außerirdischem Leben auseinandersetzen in der Literatur. Ja. Glauben Sie denn daran, dass es das gibt?
Außerirdisches Leben gibt es mit ganz, ganz, ganz großer Wahrscheinlichkeit. Gibt's das. Aber ob das eine Rolle für uns spielt, das wage ich zu bezweifeln.
Wie sieht das der Filmjournalist, der George Wirsch?
Ich schließe mich dem an. Wir wissen natürlich noch nicht alles. Man lernt mit jedem Jahr dazu. Und vielleicht wissen wir dann auch irgendwann etwas über außerirdisches Leben, das wir heute noch nicht wissen. Man wird sehen.
Dankeschön, dass ihr da sind bei uns im Studio. 50 Jahre Star Trek aufgrund des neuen Films, der heute in den Kinos läuft. George Wirsch und Philipp Tyson. Wir haben im Internet bei uns unter srf1.ch für Sie auch noch etwas aufgeschaltet, nämlich wie viel Realität, über das haben wir auch geredet in dieser Sendung, steckt eigentlich in dieser Fiktion und wir haben herausgefunden, ganze Haufen. Und um das nachzuhören, kann man auch bei uns ins Internet gehen, srf1.ch.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.